Willkommen bei Modern Medicine, dem Podcast für Medizin, Lifestyle, Prävention und viele mehr. Mein Name ist Alessandro Falcone. Ich bin Medizinstudent, Doktorand und Fitnesstrainer. Mein heutiger Gast ist Dr. Hans-Günther Wees. Er ist Schlafmediziner und Psychotherapeut und beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren sowohl wissenschaftlich als auch klinisch mit dem Thema Schlaf. Außerdem war er jahrelang Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Also ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Wir sprechen darüber, was guten Schlaf eigentlich ausmacht, wie viel Schlaf man benötigt und wie man diesen optimal unterstützen kann. Also macht es zum Beispiel Sinn, Schlaftracker zu benutzen? Gibt es sinnvolle Supplements für den Schlaf und alles, was man sonst noch so tun kann, um seinen Schlaf optimal zu unterstützen. Viel Spaß. Herr Dr. Wees, wofür brauchen wir überhaupt Schlaf?
Naja, jeder Mensch kann die Erfahrung machen, Schlaf macht wach. Also er hat erstmal eine wachmachende Funktion, aber Schlaf ist auch das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch überhaupt nur hat. Schlaf ist die beste Medizin, da hat der Volksmund absolut recht. Wenn wir nicht essen, wenn wir nicht trinken, wenn wir nicht schlafen, werden wir sterben. Beim Nicht-Trinken, da ist das eine Sache von wenigen Tagen. Beim Nicht-Essen, da sind es 40, 50, 60 Tage. Das hängt ein bisschen vom Ausgangszustand ab. Und ja, beim Nicht-Schlafen wissen wir das eigentlich nicht. Und das hat zwei Gründe. Natürlich, zum einen verbieten sich die entsprechenden Experimente aus ethisch-moralischen Überlegungen heraus. Und zum anderen, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, der Mensch kann nicht nicht schlafen. Selbst wenn wir das Gefühl haben, dass wir die ganze Nacht hellwach waren und kein Auge zugetan haben, dann war da in aller Regel doch Schlaf. Das ist immer wieder erstaunlich, wenn ich die Patienten bei mir im Schlaflabor habe, so unter meinen Elektroden, und ich dann morgens bei der Visite frage, was schätzen Sie denn, wie viel haben Sie geschlafen? Und dann ja, sagen da manche, ach, es war so wie immer ganz wenig, ein oder zwei Stunden Schlaf. Und tatsächlich haben wir dann 5-6 Stunden Schlaf gemessen. Und man fragt sich dann immer, wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Und das hat einfach damit etwas zu tun. Unser Gehirn nimmt Schlaf nur dann wahr, wenn wir zusammenhängend ohne bedeutsame Unterbrechung so für 10 bis 20 Minuten schlafen. Aber Menschen mit Schlafstörungen, die schlafen oft in so ganz kleinen Häppchen, mal ein paar Minütchen, dann sind sie wieder wach und dann schlafen sie wieder ein bisschen. Das hat damit zu tun, dass sie eine hohe Cortisolausschüttung haben, viel Stress. Und dann nimmt das Gehirn eben diesen Schlaf nicht wahr. Also wir schlafen alle eigentlich mehr, als wir denken.
Jetzt gibt's ja auch verschiedene Schlafphasen und Arten von Schlaf. Haben die denn auch verschiedene Funktionen oder vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, auch welche verschiedenen Phasen es da gibt?
Ja, also wir unterscheiden jetzt in der Schlafforschung und der Schlafmedizin verschiedenste Schlafstadien. Da gehört einmal das Stadium Wach dazu. Dann ist Stadium 1, das ist so weder Fisch noch Fleisch, das ist so ein Übergangszustand zwischen Wachen und Schlafen, so eine Art Dösen. Stadium 2, das ist der stabile Schlaf. Da verbringen wir so 40-50% unserer Zeit nachts in diesem Stadium 2. Und dann haben wir noch das Stadium 3, das ist der Tiefschlaf. Der ist am ehesten für körperliche Erholung zuständig. Da wird Wachstumshormon ausgeschüttet, beispielsweise bei Männern Testosteron, was der Mann braucht, auch für Muskelaufbau wie das Wachstumshormon, aber auch für sein Fortpflanzungsvermögen beispielsweise. Und da wird auch unser Immunsystem gestärkt. Also körperliche Erholung, das schreiben wir eher dem Tiefschlaf zu. Und dann haben wir noch als fünftes Schlafstadium dann den REM-Schlaf. Kommt aus dem Englischen Rapid Eye Movement Sleep, schnelle Augenbewegungen. Und das ist dasjenige Schlafstadium, wo wir sehr emotional träumen. Wir träumen grundsätzlich die ganze Nacht. Unser Gehirn ist immer aktiv, aber wir können uns eben an diese Trauminhalte, die sehr emotionsgeladen sind, am besten erinnern. Und diese Schlafstadien, die haben eine typische Abfolge über die Nacht hinweg. Da kommt immer Stadium 1, 2, 3, dann kommt REM-Schlaf, dann ist ein Zyklus zu Ende und dann kommt der nächste Zyklus. Und je nachdem, wie lange wir schlafen, haben wir zwischen 5 und 7 Zyklen so durch die Nacht hindurch. Und zu Beginn der Nacht hat der Zyklus viel Tiefschlaf, deswegen ist so das erste Drittel auch eher für körperliche Erholung zuständig. Und je länger wir schlafen, umso weniger Tiefschlaf haben wir, umso mehr REM-Schlaf. Und den REM-Schlaf, dem schreiben wir eher so ein bisschen ja emotionale Funktionen zu. Der ist dafür zuständig, dass wir uns am Tage wohlfühlen. Zu viel davon kann uns depressiv machen. Zu wenig von dem REM-Schlaf kann uns so ein bisschen hypoman machen. Und er hat aber auch eine wichtige Funktion für Gedächtnisprozesse. Schlaf ist ein Gedächtnisbooster, ganz wichtig, für die Langzeitgedächtnisbildung. Und da geht es vor allem um prozedurale Gedächtnisinhalte, also so bewegungsabhängiges Lernen. Das findet im REM-Schlaf statt, aber auch in den Non-REM-Stadien findet Gedächtnisbildung statt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Schlaf als Gedächtnisbooster, vor allem auch fürs Langzeitgedächtnis. Da kommt mir natürlich als erstes dann die Demenz und die Neurodegeneration auch in den Kopf. Gibt es da auch Zusammenhänge, dass ein guter Schlaf langfristig da produktiv wirken kann?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass nachts im Schlaf sozusagen die Müllabfuhr kommt, oder der Schlaf ist wie so ein Waschprogramm für das Gehirn. Es ist so, dass wenn wir am Tage aktiv sind, dann verbraucht unser Gehirn Proteine, Abfallproteine, und die werden von unserem Gehirn, von den Gehirnzellen so ja, ziemlich rücksichtslos so vor die Zellwände geworfen, und die liegen da rum, und dann kommt tatsächlich im tiefen Schlaf, dann, wir haben ein glymphales System, kommt die Müllabfuhr in der Form, dass die Gehirnflüssigkeit durch diese Zellzwischenräume durchgezogen wird und nimmt sozusagen diese Abfallproteine mit. Und wenn die aber nicht richtig ausgespült werden, weil wir nicht richtig schlafen, weil wir an chronischen, schweren Schlafstörungen leiden über lange Jahre hinweg, dann ist es so, dass tatsächlich eben die verklumpen, die werden zu amyloiden Plaques, und damit sind Parkinson, Lewy-Körperchen, Demenz ein Stück weit statistisch gesehen wahrscheinlicher. Und deswegen ist es auch wichtig und bedeutsam unter anderem, dass wir eben ja ausreichend schlafen, dass wir nicht chronische Schlafstörungen haben, weil dann diese Alterserkrankungen ein Stück weit wahrscheinlicher werden würden.
Ist also quasi wie so die Spülmaschine fürs Gehirn, kann man das ja vielleicht auch nennen.
Ja, genau.
Das beste Beispiel, was ich immer so, also was mir sehr einleuchtend war, was ich mal über Schlaf gehört habe, ist so, wenn man sich mal evolutionär vorstellt, dass wir, sagen wir mal, ungefähr 8 Stunden des Tages einfach so quasi bewusstlos da liegen, nicht essen suchen können, nicht jagen können, sonst irgendwas. Wir können uns nicht fortpflanzen. Wir sind anfällig für irgendwelche natürlichen Feinde oder sonst irgendwas. Und wir liegen einfach so da so viel Zeit unseres Lebens, quasi ein Drittel unseres Lebens. Das heißt, wenn Schlaf nicht so eine unglaublich wichtige Funktion übernimmt, dass diesen evolutionären Nachteil eigentlich gerechtfertigt, dann wäre das ja eigentlich schon längst abgeschafft worden. Und das ist das für mich so, das war für mich richtig einleuchtend, so als ich das erste Mal gehört habe, so okay, das muss so unglaublich wichtig sein, dass trotz dieser eigentlich nachteiligen Situation das von der Evolution eigentlich nicht abgeschafft wurde.
Ja, da haben Sie absolut recht, ne? Also wir liegen da nicht faul und unproduktiv nachts in unseren Betten rum und könnten eigentlich Besseres tun, so aus der Sicht der Wirtschaft, ne? Sondern gesunder, erholsamer Schlaf, das ist eine Investition in den nächsten Tag, in das Wachsein. Ohne Schlaf könnten wir die Aufgaben des Wachseins überhaupt nicht erfüllen. Und von dem her, ja, die Natur hätte ihn längst abgeschafft, wenn er sinnlos wäre, aber das hat sie nicht, und das macht uns eben deutlich, er ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was wir nur haben. Und es ist ein aktiver Zustand auch. Es ist nicht so, wenn wir uns heute Abend da in unser Kissen reinkuscheln, uns hoffentlich schöne Gedanken machen, ne, und dann so sanft in Morpheus Arme hinübergleiten, dass dann so alle unsere Systeme runterfahren, dass wir in so einen Standby-Modus verfallen, ne, Energie sparen. Nein, dann beginnt die Arbeit, ne? Dann geht es um Regeneration und Reparatur der Schäden des Wachseins unter anderem. Und deswegen ist der Schlaf ein hochaktiver Zustand. Also wir verbrauchen im Schlaf fast so viel Energie wie im Wachen, wenn wir das mal mit jemandem vergleichen, der jetzt am Tag eine sitzende Tätigkeit hat, also der nicht schwer körperlich arbeitet, dann lassen Sie das mal die Energiemenge so von einer Scheibe Brot weniger sein, die wir da nachts verbrauchen, wenn wir regenerieren und reparieren.
Wow, also ein zentrales Regenerationstool quasi. Was macht denn jetzt gesunden Schlaf aus? Also wie können wir dieses Regenerationstool am besten nutzen?
Also wir sagen eigentlich immer, der Schlaf war dann gesund und er war ausreichend, wenn wir uns am nächsten Tage wohlfühlen, wenn wir fit sind, wenn wir leistungsfähig sind, wenn wir in unserer Stimmung stabil sind, wenn wir uns gut konzentrieren können, wenig Fehler machen, dann war es ausreichend Schlaf. Das ist jetzt so eine ganz allgemeingültige Definition oder Aussage, wann wir gesund schlafen. Wir dürfen uns da tatsächlich auf unser Gefühl verlassen. Wir müssen da nicht unser eigenes Schlaflabor bemühen, also irgendwelche Sleep Gadgets oder Wearables und den Schlaf selber vermessen. Man darf sich wirklich auf sein Gefühl verlassen. Das ist mir wichtig zu betonen. Und natürlich, man kann das ein bisschen besser definieren unter diesem Begriff Sleep Health, also Schlafgesundheit. Da kommt es darauf an, dass jeder so viel schläft, wie es seine Gene vorgeben. Das variiert ja von Mensch zu Mensch, das Schlafbedürfnis. Wir sollten immer zu den Zeiten schlafen, wo es auch unsere Gene vorgeben. Wir unterscheiden verschiedene Schlaftypen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, die Lerchen, die Eulen, die Früh-, die Spättypen. Also wir sollten immer zu den Zeiten im Bett sein, wo es auch unserem Schlaftypus entspricht. Wir sollten wenig Weckreaktionen haben in der Nacht. Wobei, das muss ich sagen, Wachwerden gehört zum Schlafen mit dazu. Das möchte ich dreimal rot unterstreichen und ein Ausrufezeichen dahinter setzen, weil viele meiner Patienten kommen immer wieder zu mir und sagen, Herr Doktor, ich würde mal so gern wieder durchschlafen. Und dann mache ich immer bewusst große Augen und erzähle die folgende Geschichte. Sie haben das schon angedeutet, ne, dass der Schlaf über die längste Zeit der Evolution des Menschen hinweg immer ein hochgefährlicher Zustand war. Und deswegen gehört es zum Schlafen mit dazu, dass wir nachts wach werden und einfach mal schauen, ob der Tiger kommt und ob wir auf den nächsten Baum flüchten müssen oder eben angreifen. Und dass wir jetzt in sicheren Behausungen sind, das haben ja unsere Schlafgene noch gar nicht verstanden, weil das ist ja erst ein Wimpernschlag her, seit wir jetzt in geschützten Behausungen sind. Und von dem her, es war überlebenswichtig für die Spezies Mensch, dass wir nachts wach werden. Und das sollte nicht die Katastrophe ausbrechen, wenn wir nachts wach werden. Das sollte man einfach ja zur Kenntnis nehmen und dann sich umdrehen und schöne Gedanken machen und dann kommt der Schlaf von alleine wieder. Wir werden nachts zwischen 10 und 25 Mal wach, je nachdem wie alt wir sind. Und Sie sagen sich jetzt vielleicht, oder manche Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen sich, naja, ich werde zwar nachts häufig wach, aber jetzt übertreibt er auch, ne? Also ich werde auch keine 20 Mal wach. Doch, würde ich wieder sagen, wenn Sie unter meinen Elektroden wären, dann könnte ich es Ihnen belegen und beweisen. Es ist einfach so, wir müssen nachts eine bestimmte Zeit wach sein, damit diese Information vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis gehen kann. Und wenn wir schneller wieder einschlafen, dann geht die Information nicht ins Langzeitgedächtnis. Wir waren zwar wach, aber wir können uns am nächsten Tag nicht daran erinnern. Und dann meinen wir, ja, dass wir durchgeschlafen hätten. Also wach werden gehört zum Schlafen mit dazu. Aber wir hatten die Definition Schlafgesundheit. Es soll natürlich nicht zu viel sein, nicht über das natürliche, normale Maß hinausgehen. Und es ist wichtig, dass wir immer nachts schlafen, weil wir eben ein tagaktives Lebewesen sind. Und wenn wir dann nachts nicht schnarchen, keine Atemstillstände haben und nicht zu anderen Schlafstörungen neigen, dann sollte der Schlaf eigentlich gesund vonstatten gehen.
Ich finde das so eine unglaublich wichtige Info, das, was Sie gerade gesagt haben, dass Wachwerden zu gesundem Schlaf dazugehört. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt halt viele Menschen, die denken, okay, perfekter Schlaf heißt, ich gehe abends ins Bett, fall einmal in die Bewusstlosigkeit, stehe morgens wieder auf, das ist dann guter Schlaf. Und ich glaube, viele machen sich dann auch einen Kopf und fangen an zu grübeln und denken, oh nein, oh Gott, jetzt bin ich wach geworden, das ist jetzt was ganz Schlechtes. Und dann schlafen die umso schlechter wieder ein. Und dann züchtet man sich ja dann quasi auch so ein eigenes Schlafproblem möglicherweise damit selber an, oder?
Ja, ganz genau. Also ich habe sicherlich, deswegen habe ich das auch betont, weil das so ein wichtiges Thema ist, weil da viele Fehlerwartungen haben und wenn die dann nachts mal wach werden, dann bricht die Katastrophe aus. Ne? Oh je, ich bin wach und dann kommt der Blick auf den Wecker und dann geht die Rechnerei los. Wie lange habe ich jetzt geschlafen? Wenn ich jetzt gleich wieder einschlafen würde, wie viel Zeit würde mir denn da bleiben? Und allein dieses Beschäftigen mit dem Schlaf, mit der Schlaflosigkeit, das führt ja schon zu einer schlafverhindernden Anspannung. Das verhindert ja schon wieder das Einschlafen. Und von dem her sage ich auch immer, wer schlafen will, bleibt wach. Es gibt keine bessere Methode, sich wach zu halten, als ins Bett zu gehen und schlafen zu wollen, weil man sich dadurch eben so unter Druck setzt und so in diese schlafverhindernde Anspannung bringt, sodass Schlaflosigkeit das Ergebnis ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe jetzt sicherlich in meiner beruflichen Laufbahn nicht Hunderte, ich habe Tausende von Menschen gesehen, die hatten eigentlich eine Schlafstörung nur aus dem Grunde heraus, weil sie Angst hatten, wenn sie abends ins Bett gegangen sind, dass sie nicht schlafen können. Dass sie mit schlotternden Knien schon ins Bett gehen und sich fragen, ach Gott, wie wird's denn heute Nacht werden? Die letzte Nacht waren doch so schlecht, die letzten Nächte waren so schlimm. Und wenn ich jetzt heute Nacht nicht endlich mal besser schlafe, dann kann ich meinen Anforderungen gar nicht mehr nachkommen. Und mit dieser verständlichen Haltung, ne, wenn ich ein Schlafproblem habe, dann will ich ja schlafen, ich will es bewältigen. Aber man muss einfach wissen, je mehr man sich unter Druck setzt, umso schlimmer macht man es und man kommt in einen Teufelskreis hinein. Und wenn wir Patienten behandeln, und wir machen das heute nicht mehr in erster Linie mit Schlafmitteln, Schlafmittel gelten als Second-Line-Therapie, Schlafmittel haben ja keine heilende Wirkung. Das ist ja immer nur am Symptom herumgedoktert. Ne? Wenn jemand einen Infekt hat, bakteriellen Infekt oder irgendwas, und dann nimmt ein Antibiotikum ein paar Tage ein und es war das Richtige, dann ist er wieder gesund. Aber wenn ich ein paar Nächte ein Schlafmittel einnehme und es dann wieder absetze, dann bin ich nicht wieder schlafgesund. Also das ist immer eine symptomatische Behandlung. Und wahrscheinlich, weil in unserem Gesundheitssystem diese symptomatische Behandlung so dominiert, wenn Sie heute zum Arzt gehen, dann ist der Griff und sich beklagen, dass Sie schlecht schlafen, dann ist der Griff zum Rezeptblock ganz, ganz schnell. Aber damit chronifizieren wir eigentlich Schlafstörungen. Und es ist einfach so, dass 70% der Menschen mit Schlafstörungen schon sehr, sehr lange leiden. Also 70% länger als ein Jahr und 50% länger als 3 Jahre, 25% länger als 10 Jahre. Und das ist mit ein gemachtes Problem in unserem Gesundheitssystem. Wir sehen heute die als First-Line-Therapie die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Das sind selbstwirksame, evidenzbasierte Methoden und Techniken, sodass der Patient wieder lernt, in eine schlafförderliche Entspannung zu kommen. Und dass er auch wieder lernt, und jetzt habe ich einen weiten Bogen gemacht, aber jetzt schließt sich der Bogen, dass der Patient auch lernt, wenn er ins Bett geht, nicht an Schlaf zu denken. Also sich nicht unter Druck zu setzen, schlafen zu müssen, weil er damit die Schlafstörung nur noch aggraviert, also schlimmer macht. Sondern dass er eben diesen schlafverhindernden Druck, schlafen zu müssen, dass er den eben auflöst. Und wenn uns das mit diesen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken gelingt, dann kann man interessanterweise Schlafstörungen sehr, sehr gut und oft auch leicht behandeln. Obwohl wir ja so viele chronisch Schlafgestörte haben, je nach Studie zwischen 5% und 10% der Bevölkerung, also über 5 Millionen Bundesbürger auf jeden Fall. Das ist eine Volkskrankheit. Aber man kann es eigentlich leicht behandeln, wenn man weiß, wie.
Also das Mentale scheint ja wirklich dann eine gigantische Rolle zu spielen. Und dann, wenn man sich selber so einen Druck macht und anfängt dann zu grübeln, das ist ja so ein bisschen so, wie wenn man sagt, ja, denk nicht an einen rosa Elefanten. Ja, perfekt, dann denkst du an einen rosa Elefanten. Genauso ist das, wenn ihr, ja, ich möchte unbedingt einschlafen, dann baut sich ja so ein innerer Druck auf. Ich glaube, jeder kennt das auch von sich selber, zumindest viele kennen das von sich selber, dass man dann auch quasi, Anspannung ist ja dann der natürliche Feind des Schlafens, kann man quasi so sagen. Und das zeigt dann auch, wie wichtig die mentalen Behandlungsmöglichkeiten da sind. Wie kommt man denn jetzt da dran an diese kognitive Verhaltenstherapie, wenn man ein Schlafproblem hat als Patient einfach?
Ja, das ist eine gute und eine wichtige Frage. Da kommt man gar nicht so leicht da dran, weil einfach die Kenntnisse über dieses kognitiv-verhaltenstherapeutische Vorgehen nicht weit verbreitet sind. A, erfährt der Medizinstudent in seiner Ausbildung wenig über Schlaf allgemein und Schlafstörungen, noch weniger dann über solche Behandlungsmethoden. Und interessanterweise ist es beim Psychotherapeuten, also bei den Psychologen, ähnlich. Und das sind ja die zwei Berufsgruppen, die da eigentlich, wenn es um das Thema Schlaf geht, je nachdem in Frage kommen. Und von dem her, ja, das ist gar nicht so einfach. Und man merkt ja auch, es gibt einen hohen Leidensdruck bei den Patienten. Im Gesundheitssystem werden sie nicht gut versorgt. Und dann gibt es so eine Gesundheitsschattenindustrie, ne, wo alles Mögliche angeboten wird und wo so Heilsversprechen gemacht werden. Da gibt es Einschlafroboter, da gibt es Gewichtsdecken und alle möglichen anderen Dinge, Atemsynchrone. Tools, die dann diese schlafförderliche Entspannung herbeiführen sollen. Aber meistens ist es den Menschen das Geld aus der Tasche herausgezogen. Oder es gibt auch viele, die ja so eine Coaching-Ausbildung haben und dann sind sie ein zertifizierter Schlafcoach auf Basis von 4 Tagen Ausbildung. Haben noch nie einen Patienten gesehen. Aber behandeln dann Patienten. Und das finde ich aus Patientensicht eine ungesunde, eine ungute Entwicklung. Wir haben wenige Zentren in Deutschland, aber wir bemühen uns sehr. Ich bin in der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin engagiert. Ich war dort auch 14 Jahre im Vorstand und wir haben jetzt eine Ausbildung begonnen, die wir anbieten für Ärzte, für Psychotherapeuten in dieser kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie. Wir haben verschiedene Zentren in Deutschland, wie bei uns zum Beispiel. Wir haben ein Step-Care-Angebot. Bei uns geht es los mit Videoaufklärungen, mit 2 Tageskursen ambulant, mit stationären Angeboten über 1 oder über 3 Wochen beispielsweise. Und da können wir den Menschen sehr nachhaltig insgesamt helfen. Es hat sich aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit etwas verbessert, die Situation, weil es gibt DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen, die der Hausarzt auf Rezept verordnen kann. Und das gibt es für Depressionen, das gibt es für die Gewichtsreduktion, für Schmerzsyndrome und eben auch 2 DIGAs für die Insomnie, also für die Ein- und Durchschlafstörungen. Und damit haben wir tatsächlich so ein bisschen Flächendeckung jetzt in Deutschland. Da kann jeder eher rankommen. Das sind zwar Online-Programme, das ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache, aber es ist besser als nichts erstmal, und bei leichten bis mittelschweren Schlafstörungen können diese Tools tatsächlich eine Hilfe sein.
Ich glaube, das ist auch gerade so wichtig, weil halt viele Personen haben ja, glaube ich, auch, wie Sie gesagt haben, eher leichtere und vielleicht nicht ein ganz massives Schlafproblem, sondern so einfach ein paar kleinere Probleme mit dem Schlafen. Gerade da kann es natürlich dann schon mal super helfen, so niedrigschwellige Angebote zu haben und sich auch selber ein bisschen damit wirklich guten, validierten Methoden dann eben damit zu beschäftigen. Können Sie vielleicht 1, 2 Beispiele geben, damit man sich auch was darunter vorstellen kann? Was sind denn das so für Techniken, die da angewandt werden, dass vielleicht man auch selber machen kann, um dann wieder sich besser einschlafen zu können oder durchschlafen zu können?
Also es sind grundsätzlich so 2 Ebenen der Behandlung. Wir sind einmal auf der Verhaltensebene. Das ist vielleicht auch so unter dem Begriff Schlafhygiene bekannt. Und dann gibt es noch die Ebene, ich sage es immer so vereinfacht, der inneren Haltung. Viele meinen ja immer, wenn sie Schlafhygiene betreiben, also darauf achten, welche Mahlzeiten, nicht zu schwer, nicht zu spät, das Licht am Abend beachten, sportliche Aktivitäten, Koffein meiden, das ist alles so Schlafhygiene. Und da meinen viele, wenn sie das dann alles richtig machen, dann wäre das auch schon eine Behandlung. Das ist es in aller Regel nicht. Ich kann, wenn ich gesund bin, wenn ich da ein bisschen auf die Verhaltensregeln achte, dann kann ich vielleicht meinen Schlaf ein bisschen verbessern. Aber eine Schlafstörung habe ich damit nicht behandelt. Trotzdem ist es eine notwendige Voraussetzung, damit auch die mentalen Interventionen greifen. Also ein einfaches Beispiel zu sagen, wenn jemand vorm Fernseher schläft, ne, es schläft ja ganz Deutschland vorm Fernseher am besten. Es ist schon ein Phänomen, das kann man sich ja auch mal überlegen. Auch viele meiner Patienten mit schwersten Schlafstörungen können vor dem Fernseher wunderbar schlafen. Ist doch erstaunlich, oder? Das ist laut, es ist hell, es ist nicht so bequem. 10 Minuten später im Bett, da stört ein Partner, eine Partnerin, wo nur lebt, ist schon zu laut. Aber vorm Fernseher geht das. Und da kann man viel draus lernen. Man kann daraus lernen, wie Schlafen funktioniert. Man kann einmal verstehen, dass es gar nicht so auf diese situativen Faktoren ankommt, also Schlafhygiene, sondern das alles Entscheidende ist die innere Haltung. Und vor dem Fernseher ist es so, wir schalten den Fernseher an und schalten uns selber ab. Das heißt, das Fernsehprogramm ist wenig stimulierend, aber doch bindet es unsere Aufmerksamkeit. Wir sind abgelenkt von unseren Sorgen und Nöten, von Grübeleien über Alltägliches, kommen damit nicht in die geistig-emotionale Anspannung. Vor dem Fernseher wollen wir auch nicht schlafen. Das haben wir schon gelernt. Das ist auch wichtig, um gut schlafen zu können, gar nicht an Schlaf zu denken. Und von dem her hat man dann plötzlich die perfekte innere Haltung. Es ist noch Abend, es ist dunkel, wir waren lange genug wach, wir haben Melatonin, also ein paar körperliche Voraussetzungen. Und dann kann man da, obwohl es laut und hell ist, obwohl es widrigste Verhältnisse sind, wunderbar schlafen. Und da merkt man eben, die innere Haltung ist das Entscheidende. Ne? Wenn ich entspannt bin, wenn ich gelassen bin, nicht grübel, die großen, die kleinen Sorgen außer vor lasse und nicht schlafen will, dann habe ich die optimale Schlafbedingung. Und jetzt zurück. Wir wollen also mit diesen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken, wir wollen den Schlaf, den roten Teppich ausrollen. Wir wollen die betreffenden Menschen in eine innere Haltung bringen, dass sie nicht grübeln, dass sie nicht angespannt sind, dass sie nicht an Schlaf denken. Und in dieser tiefen Entspannung kann der Schlaf dann von alleine kommen. Niemand kann den Schlaf erzwingen, das haben wir ja verstanden. Deswegen habe ich immer dieses Bild vom roten Teppich, an dem wir arbeiten können, dass der Schlaf kommen kann. Tiefenentspannt sein. Wenn der richtig flauschig ist, ne, dann sind wir richtig tief entspannt. Und da kann man A, ein Zu-Bett-Geh-Ritual anwenden, wo man, bevor man ins Bett geht, nochmal richtig grübelt. Man nennt es auch eine Grübelstuhltechnik. Ne? Irgendeinen Raum, einen Platz in der Wohnung sich suchen, wo man sich ein bisschen absondert und dann mal über die Dinge nachgrübelt, die man eigentlich später im Bett belastend, anspannungserhöhend grübeln würden, also es vorne wegziehen. Und das kann schon sehr wichtig sein. Dann tatsächlich sei das Motto, sei dein eigener Fernseher. Das heißt Fantasiereisetechniken, die wir den Patienten beibringen, wo sie an die schönen Dinge, entspannenden Dinge, stabilisierenden Dinge des Lebens denken. Optimalerweise immer Inhalte, die solche Gefühle hervorrufen, wie Sicherheit, Geborgenheit. Weil diese Gefühle, das ist die Autobahn in die Entspannung und damit auch die Autobahn in den Schlaf letztendlich. Und dann gibt es aber auch schon Vorgehensweisen, naja, bös muss bös vertreiben, die sogenannte Bettzeitrestriktion, das ist so ein Blockbuster in der Wirksamkeit, da leiten wir die Patienten an, dass sie für eine gewisse Zeit wenig Zeit im Bett verbringen, um so den Schlafdruck zu erhöhen. Und wenn man mehr Schlafdruck hat und dann ein Zu-Bett-Geh-Ritual hat, wenn man dann Fantasiereisetechniken anwendet, Gedankenstopptechniken anwendet, damit das Grübeln nicht stattfindet nachts, dann kann dieser Blockbuster, diese Bettzeitrestriktion relativ gut und schnell wirken. Und viele finden dann relativ rasch wieder auch in einen guten Schlaf hinein. Und wir haben dann noch ein paar so verschiedenste Techniken auf der Verhaltensebene, auf der kognitiven, emotionalen Ebene, wobei ich aus meiner persönlichen Erfahrung her sagen muss, die emotionsbasierten Interventionen, die sind mit am wirksamsten, weil wenn ich in gute emotionale Situationen reinkomme, dann höre ich automatisch auf zu grübeln und bin automatisch tiefenentspannt und dann kann der Schlaf wieder kommen.
Was sind die emotionsbasierten Interventionen? Ist das das, was Sie gerade gesagt haben mit der Grübelpause oder was wäre das was anderes?
Das ist eine kognitive Technik, also diese Gedankenstopptechniken oder da gehört auch paradoxe Intervention dazu. Bei den emotionsbasierten Techniken, da geht es uns gerade darum, zum Beispiel, dass der Patient lernt, mit diesen Ängsten nicht schlafen zu können, gut umzugehen und diese zu bewältigen. Und jetzt wird es schon psychotherapeutisch. Da machen wir dann so innere Kindübungen beispielsweise, wo dieses ängstliche innere Kind, was die Sorge hat, dass es nicht schlafen kann, dann von dem Erwachsenenteil im Menschen sozusagen durch die Nacht geführt wird, beruhigt wird und ihm vermittelt wird, du, wenn wir hier beide gemeinsam entspannt liegen, dann brauchen wir da keine Sorge haben, dass der Schlaf nicht kommt. Der kommt früher oder später. Also das innere ängstliche Kind, so wie man ein reales Kind beruhigt, so versetzen wir dann die Patienten in der Lage, mit diesen Ängsten auch selbstberuhigend, emotionsregulierend umzugehen.
Ganz kurze Unterbrechung, falls dir die Folge bisher gefällt, würde ich mich wirklich riesig darüber freuen, wenn du mir ein Abo, Like und eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform da lässt. Das hilft wirklich immens dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen fundierte Informationen komplett kostenlos zur Verfügung zu stellen. Also danke dir und weiter geht's. Also man merkt, dass A und O für einen gesunden Schlaf und auch um Schlafstörungen auch letztendlich anzugehen, ist es, den Kopf abschalten zu können, sich zu entspannen, mentale Techniken anzuwenden. Das ist ja so ein bisschen im Kontrast zu dem, was man dann häufig sieht über gesunden Schlaf. Man liest ja, viele googeln ja dann und informieren sich selber. Man findet ja viel über diese Schlafhygiene-Aspekte, die Sie eben auch kurz angesprochen haben, die, wie Sie gesagt haben, auf jeden Fall auch sehr wichtig sind, die aber für Schlafstörungen meistens nicht ausreichend sind, sondern der zentrale Fokus ist es wirklich, sich zu entspannen und abzuschalten. Aber vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz auf diese Basics, diese Schlafhygienetechniken zurück, weil die sind ja natürlich auch die Voraussetzungen. Was sind denn das so für Sachen, die man quasi abhaken kann, um dann sagen zu können, okay, das muss geschaffen sein, um überhaupt die Basics geschaffen zu haben?
Ja, also da würde ich sagen, einigermaßen konstante zu Bettgeh- und Aufstehzeiten. Sowohl werktags als auch am Wochenende, das sollte keine zu große Diskrepanz sein, weil wenn wir da einen guten Rhythmus haben, dann unterstützen wir über die körperlichen Rhythmen. An den Schlaf-Wach-Rhythmus sind ja ganz viele körpereigene Rhythmen auch gekoppelt. Dann sind wir da stabil und das unterstützt schon mal den Schlafprozess. Dann sollten wir am Abend rechtzeitig abschalten, uns entpflichten. Das ist das Thema zu Bettgeh-Ritual, was ich angesprochen habe. Dann sollten wir nicht zu schwer essen, weil es ist einfach so, voller Bauch studiert nicht nur ungern, der schläft auch ungern. Wenn da ein Organsystem hochaktiv sein soll und die anderen sollen sozusagen in Schlafmodus verfallen, das passt nicht zusammen. Da raten wir immer bei schweren Mahlzeiten einen Abstand, also fettreich, kohlenhydratreich, von 4 Stunden vor dem zu Bett gehen. Leichte Mahlzeiten, gedünstet, gegartes, das darf auch so 2 Stunden vorher noch stattfinden. Wir sollten nicht vor dem Fernseher schlafen, weil das ja an Schlafdruck abbaut. Das ist Einschlafkiller Nummer 1 später im Bett, wenn wir vor dem Fernseher geschlafen haben. Was wichtig ist, dass wir auf die Lichtverhältnisse achten. Licht kann wie ein Medikament wirken, kann sehr antriebssteigernd wirken. Und von dem her rate ich immer, 1 Stunde vor einer geplanten zu Bettgehzeit das Licht runterdimmen. Früher hat man immer gesagt, das ist das blaue Licht, ne? Blaulichtquellen, Bildschirme, alles ausschalten. Da zeigen uns die neueren Studien, das gilt auch für Licht anderer Wellenlänge. Wenn es denn intensiv genug ist, dann kann das auch stimulierend und Melatonin unterdrückend wirken. Melatonin ist ja ein Schlafbotenstoff, den wir körpereigen, das ist mal wichtig, körpereigen, nicht fremd zugeführt, gut benötigen können oder brauchen, um schlafen zu können. Und wenn wir dann noch darauf achten, dass wir Sport beispielsweise mit ausreichendem zeitlichen Abstand zum Zu-Bett-Gehen machen, weil wenn der Körper hoch aktiviert ist, angespannt noch, weil wir gejoggt sind, 10 Kilometer oder weil wir Tennis gespielt haben, dann brauchen wir eine ganze Zeit, um runterzukommen. Es ist noch keiner beim Joggen eingeschlafen, ne? Weil wir eben körperlich hochaktiv sind. Deswegen das mit ausreichend Abstand zum Abend. Und ja, Koffein wird immer angesprochen, wobei ich da sagen muss, das wird oft so nach dem Gießkannenprinzip verboten, Koffein am Abend. Aber es gibt ja genügend Menschen, die sind nicht koffeinsensibel. Da gehöre ich dazu. Ich trinke ihnen 2 Espresso am Abend und schlummer selig. Andere, die riechen nachmittags nur an der Kaffeetasse und schlafen schon nachts schlecht. Das muss man immer individuell sehen. Koffein kann grundsätzlich 11 Stunden wirken. Und wer koffeinsensibel ist, das sollte es meiden. Und dann natürlich aber auch verwandte Getränke, wo überall auch Koffein drin sein kann.
Also eine individuelle Sache, die dann auch einfach jeder für sich selbst ausprobieren kann und schauen, okay, bin ich sensibel, reagiere ich so darauf? Und wenn man Probleme hat und vermutet, es liegt daran, kann man es ja einfach austesten. Ich bin ja sowieso ein Freund davon. Es gibt ja so viele Dinge, die wir in Studien und so weiter herausfinden, wo es halt immer um Durchschnitte geht. Aber letztendlich geht es ja auch darum, die Dinge bei sich selber persönlich quasi anzuwenden und zu testen, ob es wirklich funktioniert. Weil nur weil im Durchschnitt etwas geholfen hat, gab es ja trotzdem einzelne Probanden in den Studien, die sowohl profitiert haben oder denen es vielleicht auch sogar geschadet hat. Deswegen ist das so wichtig, das individuell auszuprobieren.
Ja.
Ich würde einmal ganz gerne nochmal auf die Lichtverhältnisse zurückkommen. Sie haben jetzt gesagt, es ist wichtig, abends quasi das Licht zu dämmen und ein bisschen runterzufahren, um nicht mehr so helle Stimulation zu erfahren. Ist es auf der anderen Seite denn auch wichtig, tagsüber das Gegenteil zu machen? Also zum Beispiel morgens schon sich viel Licht zu exponieren, um so ein bisschen diesen Tagesrhythmus anzuheizen?
Ja, da haben Sie absolut recht. Also wenn wir morgens rausgehen ins Freie beispielsweise, selbst wenn die Sonne gar nicht scheint, ist es schon hell genug, dass Melatonin richtig unterdrückt wird. Dann das Restmelatonin von der Nacht und dann sind wir schneller wach, wir fühlen uns schneller fit und vor allem der Rhythmus des Melatonin wird nochmal besser ausgebildet. Also wenn ich morgens gut unterdrücke, dann kann es abends wieder gut gebildet werden mit der Dunkelheit dann. Und wir empfehlen beispielsweise auch Menschen, die morgens ein Hangover haben und interessanterweise, aber es wäre ein anderes Gebiet, auch wenn es um Depressionen geht, spielt ja auch manchmal Melatonin eine Rolle, Lichttherapielampen am Morgen. Das kann uns tatsächlich schneller wach machen, da kommen wir besser in die Puschen, sind leistungsfähiger und es kann stimmungsstabilisierend wirken. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es ja so, dass manche von uns so ein bisschen zum Winterblues neigen, ne? So ein bisschen, ja, die subdepressive Stimmung haben. Und da hilft Licht sehr gut. Das ist ja übrigens auch die Situation, wenn wir nachts mal wach werden. Man spricht da immer von der Wolfsstunde. Da ist so ein Fünkchen Wahrheit dran. Wenn wir nachts wach werden, dann sind ja die Sorgen und Nöte, die Probleme, die wir da wälzen, immer riesengroß. Und der Volksmund sagt uns ja schon als, am Morgen, bei Tageslicht betrachtet, ist das Problem nur noch halb so groß. Und man fragt sich manchmal wirklich, warum habe ich mir da nachts so einen Kopf gemacht über ein Problem, das doch gar nicht so groß ist und so schlimm, wie es heute Nacht gewirkt hat. Und das hat tatsächlich etwas mit dem Melatonin zu tun. Das bringt uns jetzt nicht nur den Schlaf, sondern Melatonin kann uns auch die Mini-Depression sozusagen machen. Und dann sehen wir nachts alles durch diese melatonerge oder depressionerge Brille, sehen alles etwas düsterer. Und bei Tageslicht betrachtet, wenn Melatonin wieder weggeht, unterstützt durch eine Lichttherapie beispielsweise kann man das machen, wenn man da sensibel ist. Und wenn wir wieder mehr Serotonin haben von unserem Glückshormon, dann ist das Problem nur noch halb so groß. Und manchen meiner Patienten sage ich, wissen Sie, eigentlich wäre es gut, wenn Sie sich nachts unter diesen biologischen Verhältnissen gar nicht so ernst nehmen würden und gar nicht grübeln würden, weil sie ja eh die Erfahrung haben, sie sehen das am nächsten Tag bei Tageslicht betrachtet ganz anders. Und der eine oder andere meldet mir mal zurück, ja, seit sie mir das erzählt haben, dann lasse ich das einfach nachts mit dem Grübeln.
Wahnsinnig spannend, das ist richtig, richtig interessant. Und das mit der Lichttherapie, das versuche ich tatsächlich hier selber auch, weil also ich habe hier so eine große LED stehen, die mich gerade beleuchtet und die drehe ich jeden Morgen, wenn ich anfange zu lernen, voll auf. Das sind jetzt 4000 Lux oder so, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ist schon mal besser als nichts und ich habe das Gefühl, das hilft auch ein bisschen bei mir, mich ein bisschen wacher zu machen. Aber vielleicht nochmal darauf genauer einzugehen, wie viel Licht braucht man? Braucht man spezielle Lampen dafür? Reicht es, wenn man im Winter, wenn es etwas dunkel ist, schon rausgeht von der Lichtintensität her oder wie kann man das am besten nutzen?
Also wenn man so eine Lichttherapielampe benutzt und man möchte das effektiv machen, dann sollte diese Lichttherapielampe 10.000 Lux haben und man sollte sich morgens eine halbe Stunde neben diese Lichttherapielampe setzen. Man muss da nicht reinschauen, aber wenn die dann 30 Minuten sozusagen an ist und man arbeitet was, man frühstückt, man lernt schon. Ich habe die beispielsweise bei mir in der Klinik in meinem Büro. Und da ich nicht immer an einem Platz bin, scheint die als 2-3 Stunden am Morgen. Ne? Aber das tut mir gut, das macht mich wacher, das wirkt sich auch positiv auf meine Stimmung aus und von dem her habe ich das in der Standardanwendung. Also wenn ich es mit Therapielampen mache, optimalerweise, damit es effizient ist, 10.000 Lux, 30 Minuten, Kopfabstand zur Lampe hin 60, maximal 70 Zentimeter, dann hat es seine Wirkung, nicht sofort, aber nach 2-3 Wochen und man sollte es optimalerweise an 5 von 7 Tagen in der Woche machen. Wenn Sie jetzt nur 2500 Lux haben anstatt 10.000 Lux, dann kann man sich's ausrechnen, für dieselbe Lichtdosis muss man 2 Stunden davor sitzen. Wenn Sie sich im Freien bewegen, dann ist das Licht weitaus heller nochmal. Da reicht ein Morgenspaziergang von einer halben Stunde oder Stunde, auch wenn es bewölkt ist, völlig aus. Das wirkt wie eine Lichttherapielampe.
Auch im Winter ist es ausreichend?
Auch im Winter ist es okay, ja.
Das ist sehr spannend. Das ist so eine gute Nachricht, dass man auch im Winter rausgehen kann, um sich die gute Lichtdosis abzuholen. Ich würde ganz gern nochmal darauf zurückkommen, ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, was die optimale Schlafdauer ist. Da haben Sie gesagt, da kann man sich so ein bisschen auf sein subjektives Gefühl verlassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also wenn man sich morgens oder tagsüber fit fühlt, hat man genug geschlafen. Also man hört ja immer, wenn man sich jetzt so allgemein darüber informiert, kommen ja immer diese magischen 8 Stunden werden auf den Tisch gelegt. Ist es denn jetzt so, wenn ich mit 5 Stunden mich wohl und fit am nächsten Tag fühle, ist das dann für mich individuell die ausreichende Schlafdauer?
Ja, das wäre es dann. Also es ist so, dass 80% der Menschen ein genetisches Schlafbedürfnis haben, das liegt zwischen 7 und 9 Stunden. Daher kommt dann wahrscheinlich das Durchschnittswert wieder, ne, mit den 8 Stunden, und das macht auch deutlich, es sind Durchschnittswerte, das hat mit dem Einzelnen nichts zu tun. Weil es ist so, wenn wir zu wenig schlafen, dann steigt unser Gesundheitsrisiko. Zu wenig Schlaf, chronisch, das führt dazu, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen wahrscheinlicher werden, also Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, Herzinfarkt wird wahrscheinlicher, Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel ein Diabetes, wird wahrscheinlicher. Auch wenn wir werktags und Wochenende stark unterschiedliche Schlafzeiten haben, wird auch Diabetes wahrscheinlicher. Depressionen, Angststörungen werden wahrscheinlicher, wenn wir nicht ausreichend Schlaf haben, und wir haben schon drüber gesprochen, die Alterserkrankungen werden auch wahrscheinlicher. Also auf die Dosis kommt es an. So viel schlafen, wie es die Gene vorgeben, nicht weniger und interessanterweise auch nicht mehr. Also wenn wir mehr schlafen, als es unsere Gene vorgeben, dann steigt auch unser Gesundheitsrisiko an. Das haben wir wissenschaftlich noch gar nicht so genau verstanden, was denn da genau passiert. Möglicherweise wird unser Immunsystem überstimuliert, was sich dann ungünstig auf unsere Gesundheit und auf unsere Lebenserwartung dann auswirkt. Also von dem her immer so viel, wie es die Gene vorgeben. Und das macht jetzt auch deutlich, wenn dann jemand, der eigentlich ein genetisches Schlafbedürfnis hat von 5 Stunden, und man würde dem jetzt den Durchschnittswert sozusagen um die Ohren hauen, er müsste doch immer 8 Stunden im Bett sein, dann wäre diese Empfehlung für ihn gesundheitlich gesehen kontraproduktiv. Ne? Da müsste er sich noch 3 Stunden im Bett rumtreiben, nach Schlaf suchen, und es wäre eher ungesund für ihn. Also immer am Individuellen orientiert sein und nicht so an den Durchschnittswerten, wie Sie das vorhin schon gesagt haben, fand ich ein ganz wichtiger Hinweis.
Was ist denn so das absolute Minimum, wo man wirklich sagen kann, okay, so, Sie haben gerade gesagt, 80% der Menschen brauchen irgendwas zwischen 7 und 9 Stunden, und wo ist da so die untere Grenze und wie viele Leute sind das denn wirklich, die so wenig Schlaf nur brauchen, und wie viele von denen denken, dass sie nur so wenig brauchen, weil sie sich vielleicht tagsüber ganz viel Koffein reinschütten und sich dann dadurch nur wach fühlen?
Ja, also mit 5 Stunden Schlaf, das sind ganz, ganz wenige Prozentpunkte, die da nur auskommen. Tatsächlich, wenn wir in unsere Bevölkerung reinschauen, wir sind ja eine Non-Stop-Gesellschaft. Wir können 24 Stunden rund um die Uhr aktiv sein. Und wenn wir nur an das Thema Schichtarbeit denken, und wenn wir Schichtarbeiter zum Beispiel befragen, dann gibt es da einen ganz hohen Prozentsatz, der hat nur 4 Stunden Schlaf. Das sind so um die 25-30%, und legen Sie mich jetzt nicht ganz genau fest, ich habe es nicht perfekt im Kopf. Und es sind nochmal so um die 30%, die dann 5 Stunden Schlaf haben, und nochmal 20%, die 6 Stunden Schlaf haben. Schichtarbeiter sind eigentlich im chronischen Schlafdefizit, muss man sagen. Und das ist natürlich letztendlich ungesund, und das ist weit über dem, was eigentlich die Grundlagenforschung uns zeigt. 5 Stunden Schlaf, das sind vielleicht 3, 4, 5% der Bevölkerung, die damit auskommen. Der Rekordpatient, den ich jetzt in fast 30 Jahren Berufstätigkeit hatte, das war ein Mann, der ist mit knapp über 70 Lebensjahren zu mir gekommen und hat gesagt, er schläft jeden Tag nur von morgens 4 Uhr bis kurz nach 6 Uhr. Und das würde er schon sein ganzes Leben lang so tun. Also er ist tatsächlich mit etwas mehr als 2 Stunden Schlaf ausgekommen. Das hat ihn beruflich hoch erfolgreich gemacht, weil er hat am Tage gearbeitet, war abends mit der Familie zusammen. Als die Familie ins Bett ging, hat er nochmal bis 4 Uhr gearbeitet und dann seine 2 Stündchen oder gut 2 Stündchen geschlafen. Nur mit Eintritt ins Rentenalter hat er gelitten. Hat er gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, ich würde gern mehr schlafen. Da gehen alle abends um 10, 11 ins Bett und was mache ich? Ich muss noch so lange wach sein. Jetzt war es für ihn ein Problem geworden im Rentenalter. Aber es war für mich sehr eindrücklich. Der war topfit, der war kerngesund, ein Leben lang nur gut 2 Stunden Schlaf benötigt. Aber das ist ein Highlight, das ist die absolute Ausnahme.
Wahnsinnig interessant. Weiß man da welche, also wurde da nachgewiesen, was für ein Genvariant oder so da vorliegt? Weil ich hatte gelesen, dass da bestimmte Kurzschläfer-Gene gibt, quasi dazu prädestinieren können, so wenig nur schlafen zu müssen.
Ja, der war zu einer Zeit bei mir, da waren wir, was die Genforschung angeht, noch gar nicht so weit. Also das ist jetzt eine Situation, die ich vor 15 Jahren ungefähr erlebt habe. Aber ja, es ist so, dass in der jüngeren Vergangenheit, in Anführungszeichen, wir schon merken, dass es eben ja diese genetische Disposition zu mehr oder weniger Schlaf, dass wir das jetzt auch an einzelnen Genen letztendlich festmachen können. Aber da ist sicherlich noch viel Weg zu gehen, bis wir das besser und mehr verstehen.
Kommen wir nochmal zu der anderen Seite der Medaille, nämlich dem zu viel oder zu lang schlafen. Wir wissen ja auch, dass bestimmte chronische Erkrankungen dazu führen können, dass wir länger schlafen. Also sei es zum Beispiel auch Depressionen können ja auch dazu führen oder irgendwelchen chronischen, verzehrenden Autoimmunerkrankungen beispielsweise, die dazu führen quasi, dass die Erkrankung dazu führt, dass wir länger schlafen. Kann man sich das auch vielleicht so erklären, dass die Leute, die mehr schlafen, einfach, also dass das nicht an sich schädlich ist, sondern einfach nur die Erkrankung an sich zu einem vermehrten Schlaf führt? Oder geht man wirklich davon aus, dass der vermehrte Schlaf direkt schädlich ist?
Das müsste man sich jetzt nochmal bei jeder einzelnen Hypersomnie, so nennt man diese Schlafstörungen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass ein zu viel an Schlaf auftritt, nochmal im Detail genau anschauen, was da gesundheitsschädlich ist. Also wenn wir die häufigste, in Anführungszeichen, Hypersomnie nehmen, also wo es zum erhöhten Schlafbedürfnis und zu Müdigkeit, Schläfrigkeit am Tage kommt, das ist die Schlafapnoe, das krankhafte Schnarchen in der Nacht. Und bei diesem krankhaften Schnarchen ist es schon so, dass das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall zigmal höher ist, als es beispielsweise bei der Insomnie ist. Eine schwere Schlafapnoe, da ist die Lebenserwartung um 10 Jahre verkürzt. Die sterben nicht an den Atemstillständen in der Nacht, sondern an dem Schlaganfall, an dem Herzinfarkt, der da eben als Folgeerkrankung auftritt. Und das hat aber nichts mit dem Mehr an Schlaf zu tun, sondern da ist es so, dass durch die Sauerstoffunterversorgung des Gehirns, der Organe in der Nacht, es eher zum Herzinfarkt kommt und auch dadurch, dass wenn es zur Obstruktion, zum Verschluss der oberen Atemwege kommt, dann haben wir eine Unterdrucksituation im Brustraum und da in dieser Unterdrucksituation muss das Herz schlagen und es schlägt dann schwerer, das wird dann hypertroph, wird muskulöser und dann wird es insuffizienter und daraus resultierend kommen dann eben diese kardiopulmonalen Begleiterkrankungen, die dann auch die Lebenserwartung deutlich verkürzen können, wenn man nicht behandelt.
Okay, also das heißt, wenn man in so einem Fall, wenn man einfach länger schläft, weil die Qualität darunter leidet, dann liegt es jetzt nicht nur daran, dass man so lange geschlafen hat, sondern weil eben die Qualität zu niedrig war, ist dann der entscheidende Faktor, was dann zu der Erkrankung letztendlich führt.
Genau, und da gibt es eine ganze Reihe von diesen Hypersomnien in Anführungszeichen, sei das ein Restless-Leg-Syndrom, Syndrom der unruhigen Beine, wo man ja Missempfindungen hat, die Beine immer bewegen muss, abends, nachts und dann findet man nicht in den Schlaf und wenn man dann aber in den Schlaf gefunden hat, dann kommt es zu periodischen Beinbewegungen, rhythmischen Beinbewegungen, die dann immer wieder auch die Schlafstruktur, die gesunde Schlafstruktur auflösen, weil wenn ich ganz engmaschig Weckreaktionen habe, dann komme ich ja nicht in erholsame Schlafstadien. Ich komme nicht in den Tiefschlaf hinein, nicht so in den REM-Schlaf und so ist es auch bei dieser Schlafapnoe, ne? Man kann nicht dran ersticken. Der Körper weckt einen nach jedem Atemstillstand. Wenn ich aber alle 2 Minuten einen Atemstillstand habe, dann kann ich nicht mehr in den tiefen Schlaf kommen und nicht mehr in REM-Schlaf. Und dann wird der Schlaf auch unerholsam und deswegen schlafe ich lange und dann ist man am Tage müde. Die Unfallhäufigkeit im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz, das wissen wir von Studien, die steigt dann doch deutlich an.
Kann es dann Sinn machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich schlafe lange und ich merke, ich bin ein bisschen müde, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich auch einfach nur ein langes Schlafbedürfnis habe oder es ein Problem mit der Schlafqualität gibt, dass man dann vielleicht Wearables benutzt, um zu schauen, okay, ist meine Schlafqualität wirklich so hoch oder bin ich einfach nur wach im Bett zum Beispiel?
Also ich würde vorwarnen wollen, dass man mit Wearables die Schlafqualität misst. Das können die nicht. Wir können Schlafqualitäten, das heißt immer die Abfolge der Schlafzyklen, eigentlich nur dann messen, wenn wir Elektroden am Kopf anbringen. Und wenn wir über die Hirnströme sozusagen die Schlafstadien klassifizieren. Wearables, die machen das über zwei biologische Parameter. Das eine ist der Puls und das andere ist die Bewegungshäufigkeit. Und dann sind es immer nur Schätzungen. Und es sind zum Teil sehr schlechte Schätzungen, muss man sagen. Also ich habe alle ein, zwei Wochen eine Zuschrift von einem Leser vom Buch, der dann schreibt, meine Smartwatch sagt, ich habe keinen REM-Schlaf oder ich habe keinen Tiefschlaf, bin ich jetzt krank? Das ist oft die Menschen unnötig verunsichert, weil da wird so unter dieser hochtechnisch-wissenschaftlichen Verpackung eine Exaktheit suggeriert, die gar keine ist. Das sind Steinzeitmethoden der Schlafforschung. So ein Wearable, was das einigermaßen gut messen kann, das ist die Schlafmenge. Das geht ganz gut. Wie viel habe ich geschlafen? Und dann gibt es jetzt Weiterentwicklungen. Also da gibt es Ringe beispielsweise, oder es wurde jetzt auch von Apple jetzt es so entwickelt, dass man schwere Schlafapnoe erkennen kann. Wenn man das gut macht, dann sind diese Wearables natürlich genial, weil ich kann Langzeitdaten erheben in der heimischen Umgebung. Aber wie gesagt, es muss gut gemacht sein und es muss eigentlich in den Händen vom Experten sein, sodass der weiß, was können die messen, was können die nicht messen, um es dann auch entsprechend zu beurteilen.
Das heißt, um zu schauen, wie lange habe ich insgesamt geschlafen oder war ich wach im Bett, dann macht das schon Sinn. Aber um jetzt zu sagen, okay, Tiefschlaf- und REM-Schlafphasen sich ausspucken zu lassen, würden Sie sagen, das ist wirklich komplett unbrauchbar oder man kann da vielleicht was draus ablesen, sollte man das aber dann unbedingt verifizieren?
Man kann da nichts daraus ablesen, das ist nicht brauchbar, weil ich nicht weiß, ist es jetzt bei mir gerade eine gute Schätzung oder eine schlechte Schätzung. Ich würde wirklich davor warnen, die für diese Zwecke zu nutzen oder das entsprechend zu interpretieren. Noch, das wird irgendwann besser werden. Also die haben sicherlich die Zukunft, aber im Moment sind die noch nicht gut.
Wenn wir jetzt die ganze Zeit von Schlafdauer sprechen, also zum Beispiel 7 bis 9 Stunden oder sowas, sprechen wir davon Zeit im Bett oder wirklich die Zeit, die man im Schlaf verbringt?
Wir sprechen, wenn wir über die Schlafdauer, Schlafmenge sprechen, schon von der Zeit, die wir geschlafen haben. Und da ziehen wir die Wachphasen ab. Wenn wir jetzt über Bettzeiten sprechen, in manchen Studien ist es so, dann kommt man auf eine Bettzeit von 8 Stunden, aber das heißt nicht, dass man 8 Stunden geschlafen hat. Wir brauchen ja Zeit, bis wir eingeschlafen sind, wir sind nachts mal wach, haben wir ja gehört, das ist auch normal, oder morgens mal früher wach. Das ist dann immer ein Stück weit weniger. Wir sollten uns immer an der absoluten Schlafzeit orientieren.
Gibt es da eigentlich Geschlechtsunterschiede bei, wie viel Schlaf wir benötigen?
Ja, Frauen sind grundsätzlich ein bisschen die besseren Schläferinnen. Können A, ein bisschen länger schlafen als die Männer. So zwischen, je nach Studie, zwischen 10 und 15 Minuten schlafen sie mehr. Frauen sind flexibler in ihrem Schlafwachverhalten. Das heißt, die können auch mal zu Zeiten schlafen, gut schlafen qualitativ, wo es die eigenen Gene gar nicht so vorgesehen haben. Frauen haben den riesigen Vorteil, dass sie Tiefschlaf haben bis ins hohe Lebensalter. Das hat der Mann nicht. Der Mann schaut so ab dem 50. Lebensjahr immer mehr in die Röhre, hat immer weniger Tiefschlaf. Wenn er mal 70 ist, dann hat er im Durchschnitt nur noch wenige Prozentpunkte. Und die Frau ist immer noch da zwischen 15% und 20%. Und da der Tiefschlaf ja so eine wichtige körperliche Erholungsfunktion hat, ist es auch tatsächlich in der wissenschaftlichen Diskussion, ob dieser Tiefschlafverlust des Mannes einer der Faktoren sein kann, warum die Lebenserwartung der Männer kürzer ist als die der Frauen. Also einer der Faktoren. Ne? Da gibt es noch andere, dass unter anderem das Gesundheitsverhalten der Männer nicht so gut ist, Gesundheitsvorsorge, die haben auch schwerer körperlich gearbeitet, also viele andere Gründe, aber es könnte ein Faktor letztendlich sein. Also Frauen sind die besseren Schläferinnen, aber sie haben mehr Handicaps, was den Schlaf angeht. Frauen haben nach den Studien viel häufiger Schlafstörungen. Da kommt auf einen Mann 2 bis 3 Frauen, was die Ein- und Durchschlafstörungen angeht. Und das hat einmal eine körperliche Ursache, hormonelle Ursachen. Im Rahmen des Zyklus der Frau ist es so, dass wenn Progesteron ausgeschüttet wird, und das passiert ja eher um den Eisprung herum, das Progesteron hat auch eine psychotrope Wirkung, das hat eine beruhigende Wirkung. Und wenn viel Progesteron ausgeschüttet wird, dann schlafen die Frauen besser. Und dann, wenn eben der Eisprung im Rahmen der Monatsblutung dann, wenn Progesteron niedrig ist, dann ist die Schlafqualität immer eher schlechter bei den Frauen. Und natürlich in der Menopause, wenn dann Progesteron, Östrogen fehlt, dann weiß man ja, ist die Schlafqualität auch immer deutlich schlechter. Also es gibt einmal diese biologischen Handicaps und es gibt auch psychische Handicaps. Wenn wir in den psychologischen Studien nachschauen, dann sind die Frauen eher diejenigen, die so ein bisschen das sensiblere Geschlecht sind, die sich die Dinge ein bisschen leichter zu Herzen nehmen. Und das heißt, wenn ich meine Probleme eher mit ins Bett nehme, dann noch darüber nachgrübel, da können die Frauen sich nicht so gut distanzieren davon, ne? Dann habe ich auch eher wieder Ein- und Durchschlafstörungen. Also das sind so die Hauptursachen, warum Frauen, obwohl sie die besseren Schläferinnen sind, trotzdem häufiger Schlafstörungen haben.
Da sind wir wieder am Anfang der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass wie wichtig das Mentale ist und wenn man dann mehr grübelt, dass man dann wieder mehr in Schlafprobleme quasi reingerät. Sie haben jetzt gesagt, Frauen können mehr schlafen als Männer. Ist es denn auch so, dass sie ein höheres Schlafbedürfnis haben? Also brauchen sie auch mehr Schlaf?
Ja, also sie brauchen diese 10 bis 15 Minuten mehr Schlaf. Also habe ich falsch ausgedrückt, sondern sie brauchen das tatsächlich mehr.
Kommen wir nochmal zu einem Thema, was sehr, sehr heiß diskutiert wird und wo man sehr, sehr viel zu findet, auch gerade im Internet. Und das ist das Thema Supplements. Und gerade bezogen auf Schlaf gibt es da viele verschiedene Präparate, denen eine schlaffördernde Wirkung auch zugeschrieben wird. Wie ist Ihre Einstellung grundlegend zu dem ganzen Thema Supplements für Schlaf? Gibt es da etwas, was man eventuell nutzen kann oder wie stehen Sie zu dem ganzen Thema?
Also ehrlich gesagt stehe ich zu diesem Thema sehr kritisch und ich halte das sehr oft für Geldmacherei. Ich halte, also vor allem, wenn es darum geht, dass Menschen mit diesen Supplements versuchen wollen, ihre Schlafstörung, die sie haben, damit zu behandeln. Und wenn man da in die Social Media reinschaut, dann wird da immer wieder suggeriert, wenn ich Magnesium zu mir nehme, auch Melatonin zu mir nehme und andere Substanzen, die dann L-Tryptophan befördern und dann in der Folge wieder Melatonin befördern, damit werden sie keine Schlafstörung bewältigen. Das wird nicht funktionieren. Es wird ja von den Ernährungswissenschaften dann schon propagiert, man soll abends bestimmte Art von Nüssen zu sich nehmen, man soll Bananen essen, weil die Magnesium enthalten und L-Tryptophan befördern. Ich glaube, sie müssten ungefähr 200 Kilo Bananen essen, um da auf eine relevante Dosis zu kommen. Also das sehe ich kritisch und das lenkt oft die Menschen ab von den Punkten, wo es wirklich drauf ankommt. Und das führt dann auch wieder zu Chronifizierungen und zu frustranen Erlebnissen, weil darüber der Schlaf nicht besser ist. Wenn ich ein gesunder Schläfer oder Schläferin bin und ich nehme da so etwas zu mir, dann habe ich da immer einen milden Effekt wahrscheinlich. Aber ob der relevant ist, ob der klinisch gesundheitlich relevant ist, das sei mal dahingestellt. Aber eine Schlafstörung würde ich darüber nicht bewältigen. Und es gilt auch, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, was Sie alles unter Supplements verstehen, wenn wir an Phytopharmaka beispielsweise denken, da gibt es ja einen riesigen Markt und übrigens keine Studien zur Wirksamkeit. Also ich bin auch Verantwortlicher oder auch Autor bei der medizinischen Leitlinie Insomnie, also wo man schaut, was ist evidenzbasiert in der Behandlung. Und da finden wir keine Studien, die jetzt belegen, dass Phytopharmaka eine nachhaltige Wirkung haben, zumindest bei mittelschweren oder schweren Insomnien. Weil ja auch die beruhigende Potenz dieser Substanzen nicht ausreichend ist in aller Regel. Man muss sich schon deutlich machen, auch bei den rezeptpflichtigen Schlafmitteln wirkt ja weniger die Sedierung, also das Müdemachende. Was immer sehr stark wirkt, ist das Psychotrope, das Anspannungslösende. Das machen die Benzodiazepine, das machen die Z-Substanzen als primäre Schlafmittel. Dann haben wir sekundäre Schlafmittel. Das sind Antidepressiva beispielsweise, niedrigpotente Neuroleptika. Der Wirkmechanismus ist immer die anspannungslösende Wirkung. Und wenn jetzt Baldrian, Hopfen, Melisse, da gilt ja dann immer mehr, es wirkt mehr, was überhaupt nicht stimmt, dann ist da die beruhigende Wirkung nicht ausreichend. Das hilft nicht. Wenn, dann kann man sagen, ein Monopräparat, Baldrian hochdosiert, das kann mal bei leichteren Schlafstörungen im Einzelfall hilfreich sein. Oder Lavendelöl. Da gibt es auch ein paar Wirksamkeitsstudien dazu. Man sagt so umgangssprachlich immer so Lavendelöl, das wirkt wie so eine kleine Tavor. Also ein Tavor ist ja ein Benzodiazepin und ist dann auch, kann man als Schlafmittel einsetzen. Und das hat eben eine stark anxiolytische, anspannungslösende Wirkung. Und da sagt man das im Lavendelöl so ein bisschen nach, dass es wie so eine kleine Tavor wirken kann. Und ich habe vereinzelt mal Patienten, wo ich das Lavendelöl empfehle. Und das kann dann auch mal vereinzelt, aber nicht in der großen Masse, eine hilfreiche Wirkung haben, wenn die Schlafstörung nicht sehr ausgeprägt ist.
Also bei starken oder mittelschweren Schlafstörungen wird das alleine auf keinen Fall der Allheilsbringer sein. Nur wie Sie sagen, wenn jemand vielleicht leichte Schlafstörungen hat oder auch gar keine Schlafstörung an sich, aber vielleicht das als Abendritual, weil sie es nicht nutzt, dann haben Sie jetzt gerade Baldrian und Lavendelöl genannt, dass das vielleicht in Einzelfällen auch hilfreich sein könnte. Lassen wir uns noch mal ein bisschen genau über das Melatonin sprechen. Weil Melatonin gibt es ja auch als Arzneimittel richtig zugelassen, oder?
Ja, tatsächlich gibt es es bei uns. Man kann das Melatonin für Menschen über dem 55. Lebensjahr für 3 Wochen als auf Rezept vom Hausarzt oder Facharzt bekommen bei Schlafstörungen. Es gibt natürlich unheimlich viel Melatonin unterhalb dieser rezeptpflichtigen Dosierung frei verkäuflich. Melatonin ist in aller Munde. Das gibt's als Spray, als Trachees, als Tropfen, als Gummibärchen. Also so immer kurz vor der Tagesschau, wenn Sie da mal in die Werbung schauen, da sind die Schlafgestörten ja noch wach. Ne? Da wird dann nochmal beworben, was man da alles kaufen soll. Auch da muss man sagen, zeigen uns die Studien keine bedeutsame Wirkung von dem Melatonin.
Wie kann das sein, dass es dann als Arzneimittel zugelassen ist, wenn man es verschreiben kann, wenn es keine bedeutsame Wirkung hat?
Ja, das frage ich mich auch, muss ich sagen. Also ich habe jetzt die Zulassungsstudie damals nicht gesehen. Wir haben uns, das ist über 20 Jahre her, wir haben da viel Hoffnung hineingesetzt und haben gedacht, Mensch, das ist doch jetzt etwas, wo man dann auch mal den Menschen helfen kann und es ist nicht zu viel Chemie. Aber wir haben das viel eingesetzt, nicht nur ich, auch Kollegen, und man muss einfach sagen, wir konnten damit Patienten nicht bedeutsam helfen, und heute ist es nicht mehr jetzt in unserem Repertoire, dass wir es unseren Patienten empfehlen. Ich muss vielleicht einschränkend dazu sagen, ich sehe natürlich die Patienten mit schweren Schlafstörungen. Als eine schlafmedizinische Abteilung sind wir immer am Ende sozusagen der diagnostischen Kette oder auch therapeutischen Kette. Und habe vielleicht mit den ganz leichten Schlafstörungen nicht so viel Erfahrung. Aber alles, was ich da eben höre von Kollegen und Ähnlichem, ist es einfach so, ich hätte jetzt das Gefühl, ich würde meine Patienten nicht gut behandeln, wenn ich denen jetzt Melatonin oder sowas empfehlen würde.
Wenn man Melatonin zum Beispiel zu sich nehmen würde, exogen, gibt es denn dann sowas wie eine körperliche Abhängigkeit oder einen Gewöhnungseffekt, oder gibt es das nicht?
Also Melatonin kann auch Nebenwirkungen haben erstmal. Das kann Albträume machen, das kann Kopfschmerzen machen, das kann am nächsten Tag auch benommen machen. Es gibt jetzt eine tierexperimentelle Studie und da konnte man zeigen, dass eine chronische Gabe von Melatonin dazu geführt hat, dass im Gehirn die natürlichen Melatoninrezeptoren sich downreguliert haben. Ob das übertragbar ist auf den Menschen, das steht erstmal noch aus, das zu überprüfen. Aber das würde schon heißen, wenn die natürlichen Rezeptoren zurückgehen unter einer chronischen Einnahme, dass dann eine gewisse Art von Abhängigkeit letztendlich daraus resultiert. Wie schnell sich die Rezeptoren dann wieder bilden nach dem Absetzen und ob es da tatsächlich zu Absetzeffekten dann kommt, das ist alles unerforscht. Das kann man nicht sagen.
Ich habe auch gelesen, dass es im Laufe des Lebens zu einer immer geringeren Melatoninproduktion natürlicherweise kommt. Und ich habe da auch schon ich war ja auch auf dem Schlafkongress dieses Jahr vertreten und da wurde auch von einigen Kollegen dann gesagt, dass man gerade im Alter durchaus mal mit Melatonin arbeitet, weil das quasi als natürliche Hormonersatztherapie gehalten wird, wenn man im Alter weniger davon produzieren würde. Erstmal, stimmt das und was würden Sie davon halten?
Es ist ja so, wie ich das vorhin gesagt habe, ne, das rezeptpflichtige Melatoninpräparat ist nur zugelassen für Menschen über dem 55. Lebensjahr und für 3 Wochen. Und das ist eben der Ansatzpunkt, dass es bei Älteren zu Schlafproblemen kommen kann, weil sie weniger Melatonin produzieren mit dem Alter und dass dann sozusagen die 3-wöchige Gabe da wieder zu einer Normalisierung des Melatoninhaushalts führen würde. Wobei man sich aber auch fragen muss, es gibt keinerlei Studien und Belege, dass wenn ich das einmal 3 Wochen eingenommen habe, dass ich 10 oder 20 Wochen später dann auch noch einen normalen wieder eine normale Melatoninausschüttung habe, wie ich das als Jüngerer hatte.
Herr Wes, wir haben jetzt ganz viel und ganz lange über verschiedenste Aspekte des Schlafes, Förderung vom gesunden Schlaf, was es alles für Störungen gibt, was man alles machen kann, über den Sinn und Unsinn von verschiedenen Interventionen gesprochen. Gibt es irgendwelche abschließenden Worte, die Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben wollen zum Thema Schlaf?
Naja, da würde ich an meine Eingangsaussage erinnern wollen. Wer ins Bett geht, um schlafen zu wollen, hat die besten Voraussetzungen, wach zu bleiben. Weil ich das einfach von meiner Erfahrung her weiß, dass das einer der wesentlichen Ursachen ist, auch wenn man organisch bedingte Schlafstörungen hat, schmerzbedingte Schlafstörungen oder sowas. Es setzt sich immer diese Psychodynamik ganz schnell da drauf, die dann weiter verstärkend wird. Oft fällt dann auch die organische Ursache weg und die Schlafstörung hat sich verselbstständigt, ne? Weil diese psychischen Fehlhaltungen eben da sind, dass man auf den Schlaf fokussiert ist. Und ich möchte jedem raten, dass er abends, wenn er ins Schlafzimmer geht, sich angewöhnt, die großen, die kleinen Sorgen des Lebens wirklich vor der Schlafzimmertür zu lassen. An 8 von 24 Stunden am Tag von der inneren Haltung her auf Urlaub geht, sich entpflichtet, sich sein Schlafzimmer zu einer Wohlfühloase einrichtet. Und wenn einem das gelingt, dann ist, glaube ich, der tiefe, erholsame Schlaf nicht mehr fern.
Wo können die Leute mehr über Sie erfahren, wenn sie noch mehr über das Thema Schlaf lernen wollen?
Ja gut, Sie können sich einmal an unsere interdisziplinäres Schlafzentrum im Pfalzklinikum in Klingenmünster wenden. Dann ist es so, dass ich schlafmedizinische Fortbildungen halte. Das richtet sich an Ärzte, Therapeuten, Angehörige von Gesundheitsberufen. Ich schreibe Bücher, ich schreibe nicht nur Lehr- und Fachbücher, sondern ich schreibe auch populärwissenschaftliche Bücher. Es gibt das Buch Schlaf wirkt Wunder, das ist bei Drömer erschienen, das erfreut sich einer unheimlichen Beliebtheit. Das gibt es in der 6. oder 7. Auflage, gibt es jetzt neu als Taschenbuch, als E-Book, als Hörbuch. Und wer schlafen lernen will, der kann einmal zu unseren Schlafseminaren kommen. Da sind die Menschen aus ganz Deutschland dabei. Wir machen das digital seit Corona auch im Angebot, sodass das eine Zuhausebehandlung letztendlich wird. Und ich habe auch ein Online-Programm entwickelt während Corona. Da gibt es eine Seite im Internet, die heißt Schlafen Sie besser. schlafmacht.de und dann kann man so ein Online-Programm, das geht über 4-5 Wochen, auch für Schichtmitarbeitende, an die orientiert sich das auch, dann kann man das mitmachen und die Erfolge zeigen uns, wir tun das wissenschaftlich evaluieren, dass ja 60% danach wieder gut schlafen können und bei den digitalen Seminarangeboten, da schlafen 70% danach wieder gut. Also man kann schlafen lernen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die ganzen Links zu den Dingen, die Sie genannt haben, findet ihr immer in den Shownotes. Und vielen lieben Dank für das spannende Gespräch, Herr Dr. Wees, und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.
Ich bedanke mich für das Interesse und ich wünsche Ihnen keinen guten Schlaf, aber stets entspannte Nächte, weil ich weiß, dass Sie dann automatisch den guten Schlaf haben werden.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du noch mehr spannende Gespräche mit absoluten Top-Experten hören möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da, like das Video und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Das hilft wirklich sehr dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen mit fundierten Informationen dabei zu helfen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und ihr genetisches Potenzial voll auszuschöpfen. Jedes Mal, wenn ich einen Kommentar lese wie, hey, die Folge hat mir dabei geholfen, mein Leben umzustellen, hat mir die Augen geöffnet, also da geht wirklich mein Herz auf. Und damit alle die Chance haben, diese Informationen zu bekommen, abonnieren, liken, kommentieren, an Freunde weiterschicken. Das würde mich wirklich riesig, riesig freuen. Ich danke dir.